Das Reich Gottes, diese Serie über das Reich Gottes, ist eigentlich so was wie Staatsbürgerkunde für Christen. Staatsbürgerkunde für Christen. Stell dir einmal vor, du würdest auswandern, was ich gerade Miriam und Philipp gesagt habe, dass sie es nicht tun sollen. Es sei denn, der Herr führt sie so. Stell dir vor, du würdest auswandern nach Kanada oder nach Australien oder nach Neuseeland und würdest dort völlig neue Gegebenheiten vorfinden. Du würdest auf einmal in eine Situation, in ein Gebiet kommen, das du nicht kennst. Ein Staat, der anders funktioniert als der, aus dem du kommst. Nun, in unserer westlichen Welt ist das nicht allzu dramatisch vermutlich. Du wirst dich relativ schnell auch in Kanada oder in Australien wieder einfinden und dort das Leben neu aufbauen und genießen können. Aber stell dir mal vor, du kommst in eine Kultur, wo alles anders ist als hier. Wo man sich anders kleidet, wo man anders isst, wo der ganze Staat anders aufgebaut ist, wo andere Dinge erlaubt und verboten sind als hier bei uns, etc., etc. Ihr könnt euch das selber vorstellen und ausmalen. Wenn du in eine solche Situation kommst, zum Beispiel als Missionar, dann tust du gut daran, dich mit den Gegebenheiten erst einmal bekannt zu machen. Dann tust du gut daran, vielleicht herauszufinden, gibt es so etwas wie einen Kurs hier für Neuankömmlinge? Gibt es so etwas wie einen Kurs, eben Staatsbürgerkunde, wo ich mich damit befassen kann, was hier gilt und was hier nicht gilt? Wie komme ich hier durch? Wie kann ich hier leben, ohne dass ich dauernd anstoße, ohne dass ich dauernd an die Grenzen komme, ohne dass ich dauernd von der Polizei angehalten werde auf der Straße und irgendwelche Bußen zahlen muss, weil ich eine Verkehrsregel nicht kenne oder nicht eingehalten habe, die anders ist als in dem Land, wo ich herkomme? Nun, wenn du ins Reich Gottes hineinkommst, und ich bin der Meinung, dass jeder von euch hier zum Reich Gottes gehört und in dieses Reich hineingekommen ist, also sprich einen Wechsel vollzogen hat in dieses neue Gebilde hinein, dieses neue Regierungssystem hinein, dann erlebst du eigentlich genau einen solchen Wechsel. Du erlebst eine Veränderung, wie sie größer nicht sein könnte. Du kommst nämlich aus der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1,13. Und wie ihr wisst, das Wort für Reich dort ist das Wort Königreich. Königreich. Wir reden vom Königreich Gottes. Das Königreich Gottes ist das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Jesus ist König in diesem Reich und er regiert durch Liebe. Wenn du also in dieses Reich hineinkommst, dann solltest du einen Drang danach haben, ein Verlangen danach haben, dich vertraut zu machen mit den neuen Gegebenheiten. Denn du wirst nur dann wirklich Erfolg haben können in diesem neuen System und mit diesem neuen System, wenn du verstehst, wie dieses System funktioniert. Stell dir einmal vor, jemand kommt ins Reich Gottes und er denkt so, ja, muss alles so weiterlaufen wie bisher. So wie ich bisher gelebt habe, so wird es auch weitergehen. Ich war immer so ein forscher Ellbogentyp, der sich alles selber erarbeitet und selber gemacht hat. So wird es wahrscheinlich im Königreich Gottes auch funktionieren. Warum denn nicht? Schließlich bin ich auch früher immer ans Ziel gekommen. Wenn du eine solche Haltung hast, dann könntest du im Reich Gottes sehr schnell an die Grenzen stoßen. Amen, weil im Königreich Gottes funktionieren die Dinge ganz anders. In den letzten beiden Teilen haben wir gesehen, dass Größe im Königreich Gottes nicht abhängig ist von menschlichen Gegebenheiten. Nicht, weil du begabt bist, nicht, weil du eine gute Ausbildung hast, nicht, weil du hochgeboren und edel bist, kannst du im Königreich Gottes groß werden. Sondern nur dann, wenn du bereit bist, dich als Diener zu erweisen für alle. Nur wenn du bereit bist, die Haltung eines Dieners einzunehmen in diesem System, nur dann hast du gute Chancen aufzusteigen. Geht nicht anders. Jesus hat es so eingerichtet. Und was er in seiner Weisheit so eingerichtet hat, wisst ihr, Jesus hat diese Regeln nicht gesetzt, um uns zu schikanieren. Es gibt ja die unterschiedlichsten Staatsgebilde und die unterschiedlichsten Regeln und Gebote und Gesetze in manchen Staaten. Und manchmal bekommst du als Staatsbürger den Eindruck, ja, das ist jetzt reine Schikanen, oder? Das machen die nur, um mir das Leben schwer zu machen. Diese ganze Ämterrennerei, die du zum Beispiel hast, wenn du heiraten willst. Wir haben das auch erlebt, was Marco und Ursula jetzt teilweise erlebt haben. Wir haben das auch erlebt in Deutschland. Die Dinge sind manchmal kompliziert. Aber meistens, wenn du in einem einigermaßen vernünftigen Staat lebst, hat das alles seinen Grund. Es würde vielleicht bei dir nicht unbedingt nötig sein, dass man so streng ist, aber es ist eine Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf Leute, die das System missbrauchen wollen. Es gibt Leute, die das System missbrauchen wollen. Und leider muss man sagen, gibt es auch Leute, die das Königreich Gottes missbrauchen wollen für ihre Zwecke. Und Jesus hat sozusagen Regeln eingebaut, Prinzipien eingebaut in dieses System, die es Leuten, die das System nur missbrauchen wollen, es unmöglich machen, das längere Zeit zu tun, damit Erfolg zu haben, damit wirklich ans Ziel zu gelangen. Das ist nämlich schlichtweg nicht möglich auf die Dauer gesehen. Du kannst vielleicht eine Zeit lang Dinge tun, die scheinbar so aussehen, wie wenn du das Königreich Gottes baust, aber längerfristig werden diese Dinge keinen Bestand haben. Weißt du, wenn du ein paar Jahre Christ gewesen bist und so vor allem auch die Dinge, die kommen und gehen im Reich Gottes, ein bisschen beobachtest, dann musst du sagen, es wiederholt sich immer wieder alles. Und man kann lernen aus dem, was Generationen vor uns erlebt und erfahren haben. Also, Königreich Gottes, eine der nächsten Stellen im Matthäusevangelium, wo das Wort Basileia vorkommt, ist Matthäus 12, Vers 25. Matthäus 12, Vers 25, und zwar ist das eine Stelle, die vordergründig erst einmal scheinbar gar nicht so viel mit dem Reich Gottes als solchem zu tun hat, aber es ist eine Stelle, wo das griechische Wort Basileia, welches mit Königreich übersetzt wird, vorkommt und wo Jesus eine sehr, sehr allgemeine Aussage macht, die eben letztlich auch für das Königreich Gottes gilt. Aber lasst uns mal den ganzen Zusammenhang lesen hier. Matthäus 12, ab Vers 22. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und es erstaunten die ganze Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids, also der Messias mit anderen Worten. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul. Also sie hatten einen Erklärungsnotstand hier. Die Leute dachten, hey, das ist der Messias, weil die Pharisäer davon überzeugt waren, dass er nicht der Messias war, gar nicht der Messias sein konnte, mussten sie sofort eine Erklärung dafür finden, warum er dann Dämonen austreiben konnte. Denn Dämonen konnte beileibe nicht jeder austreiben. Amen, das ist auch heute noch so. Du kannst keine Dämonen austreiben ohne die Kraft Gottes, ohne die Salbung Gottes. Was Exorzisten tun, zum Beispiel in der katholischen Kirche, ist nichts anderes als magischer Firlefanz, wo allerhöchstens eine Verschiebung von dämonischen Mächten stattfindet, aber sicher keine Befreiung. Das siehst du schon allein daran, dass sie Schulen anbieten müssen für Exorzisten. Du kannst so etwas nicht lernen in einer Schule, sondern du hast es Kraft der Salbung Gottes, Kraft des Wortes Gottes in deinem Leben. Ich könnte jederzeit einen Dämon austreiben, wenn es sein muss, ohne dass ich jemals eine Ausbildung genossen habe in diesem Bereich. Der Heilige Geist und meine Erfahrung und das Leben, könntest du sagen, hat mich gelehrt, wie sich diese Dinge manifestieren, wie nicht und wie man ihnen ein Ende setzen kann. Aber die Pharisäer gingen so weit und sagten, der trieb doch Dämonen nur durch den Chef vor den Dämonen aus. Mit anderen Worten, er steht mit dem Beelzebul, das ist ein anderes Wort für den Teufel, im Bunde und deswegen kann er den Dämonen sagen, dass sie gehen sollen. Vers 25, da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, sag mal, jedes Reich, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Ist das nicht eine interessante Aussage, die Jesus hier macht? Nun, er redet natürlich hier im Zusammenhang vom Basileia des Teufels. Der Teufel hat auch ein Basileia. Er ist auch ein kleiner König. Gebärdet sich manchmal wie der König des Universums. Dabei ist er nur der Gott dieser Welt bzw. dieses Zeitalters. Und wenn dieses Zeitalter abgelaufen ist, dann ist es vorbei mit seiner Königsherrschaft. Dann hat er überhaupt nichts mehr zu melden hier auf dieser Erde. Halleluja. Freust du dich auf diesen Tag? Glory. Und dieser Tag wird nicht in allzu ferner Zukunft anbrechen. Gute Nachricht. Der Tag der Wiederkunft Jesu, der Tag, an dem das neue Zeitalter anbrechen wird, liegt in nicht allzu ferner Zukunft. Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Nun, von was redet Jesus hier? Er redet hier von einem ganz allgemeinen Prinzip, das für jedes Königreich gilt. Für jedes menschliche Königreich, für jedes geistliche Königreich, wie zum Beispiel das des Teufels, aber auch für das Königreich Gottes. Für jede größere Einheit von Beziehungen, könntest du sagen, für jedes Haus. Jesus sagt auch, jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind. Also die kleineren Einheiten unter einem Königreich. Jedes Königreich besteht aus Städten, jede Stadt besteht aus Häusern. Jede Einheit, die zerstört wird, die mit sich selbst im Kampf oder im Streit liegt, kann nicht bestehen, sagt Jesus hier mit aller Deutlichkeit. Sei das nun eine Firma, eine Familie, eine Gemeinde, ein Sportverein, eine politische Partei. Alle solche Einheiten können nicht bestehen, wenn sie sich nicht innerhalb ihrer selbst eins sind. Es ist interessant, das Wort, welches hier verwendet wird, für das mit sich selbst entzweit ist, ist das griechische Verb merizo. Und merizo bedeutet eigentlich gar nicht so etwas Scharfes, sondern es bedeutet nur geteilt sein. Geteilt sein. Mit sich selbst oder geteilt sein in der eigenen Mitte. Das Beispiel, welches Jesus hier verwendet, ist ganz offensichtlich. Wenn es wirklich so wäre, dass ein Teufel den anderen austreiben würde, dann würde das heißen, dass der Teufel mit sich selbst uneins ist. Dann könnte also seine Machtstruktur nicht bestehen. Aber genau dasselbe gilt auch für jedes andere Königreich, für jedes andere Haus, für jede andere Stadt, für jede andere größere Einheit. Es gilt auch für das Königreich Gottes und es gilt für jede Gemeinde. Du könntest sagen, die größte Einheit hier ist das Königreich Gottes. Die nächst kleinere Einheit hier ist jede einzelne Ortsgemeinde. Jede einzelne Ortsgemeinde ist wie eine Stadt. Eine Stadt auf einem Berg, die nicht verborgen bleiben kann. Jesus vergleicht die Gemeinde mit einer Stadt auf einem Berg, die nicht verborgen bleiben kann. Aber wenn eine solche Stadt mit sich selbst uneins ist, dann kann sie nicht bestehen. Nun, wir haben ein großes Problem im Reich Gottes. Ich möchte nur ganz kurz eigentlich diese Dinge anreißen. Aber ihr sollt auch davon wissen und wissen, wie diese Dinge einzuschätzen sind. Wir haben ein großes Problem im Königreich Gottes. Nämlich genau dieses Problem, von dem Jesus hier spricht. Wir haben das Problem, dass wir zwar ein Königreich haben, aber innerhalb dieses Königreiches herrscht eine frappierende Uneinigkeit. Herrscht eine Uneinigkeit, wie sie manchmal stoßender gar nicht sein könnte. Viele verschiedene, unterschiedliche Gruppen, jeder definiert sich selbst, jeder beansprucht für sich selbst die absolute Wahrheit zu haben oder viele davon. Und doch stehen sie sich zum Teil diametral entgegen in ihren Auffassungen, in ihren Praktiken, in ihren Meinungen, in ihrem Lebensstil. Siehst du ein Stück weit, warum das Königreich Gottes in der Welt nicht als das wahrgenommen wird und nicht als das funktioniert, was es eigentlich könnte und wie es eigentlich auch geplant wäre? Weißt du, Gott der Vater und Jesus Christus als Gründer der Gemeinde, sie haben niemals den Leib Christi geplant und schon von vornherein gewusst, ja, da wird es mal eine Spaltung geben und dort wird sicher bald Uneinheit kommen, macht nichts, wir brauchen Baptisten, wir brauchen Methodisten, wir brauchen Pfingstler, wir brauchen alle möglichen verschiedenen Gemeinden, es ist ein grosses Bucke und zusammen gibt es einen schönen Strauss. Nein, das war niemals der Plan Gottes. Das war nie seine Absicht. Sondern seine ursprüngliche Absicht war es, dass der Leib Christi als Ganzes eine Einheit bildet. Und du siehst es in der Kirchengeschichte, solange das gegeben war, war der Leib Christi, war die Gemeinde Jesu, war das Königreich Gottes stark und wurde von der Welt wahrgenommen als eine übermächtige Kraft fast, vor dem man sich fürchtete, als etwas, gegen das nicht anzukommen war, eine Kraft, eine Macht, die Geschichte gemacht hat, die Geschichte verändert hat. All das war das Königreich Gottes. Nun, es ist das auch heute noch, versteht mich nicht falsch, aber es ist es lange nicht in dem Maß, wie es sein könnte. Nun, was tun wir mit dieser Wahrheit? Was tun wir mit dieser Erkenntnis? Jetzt könnten wir alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Einheit ist es, was wir brauchen. Einheit, Einheit, Einheit um jeden Preis. Der Ruf nach Einheit heute im Leib Christi ist laut. Du hörst ihn, du vernimmst ihn immer wieder, überall. An allen Orten vernimmst du diesen Ruf nach Einheit. Wir müssen eins sein im Leib Christi. Nun lasst uns nicht zu schnell Schlüsse ziehen aus der Situation, wie sie im Moment ist. Denn wir können diese Einheit, die im Laufe von beinahe 16, 1700 Jahren verloren gegangen ist, nicht im Laufe einer Generation wiederherstellen. Diese Einheit, die irgendwann im 3., 4. Jahrhundert oder so verloren gegangen ist und die sich seitdem immer mehr aufgesplittet und aufgespalten hat, sie kann nicht im Laufe einer Generation wiederhergestellt werden. All diese verschiedenen Denominationen und Glaubensrichtungen, die es gibt innerhalb des Christentums, wir können nicht einfach ein Konzil einberufen, wie in Apostelgeschichte 15, wo sie darüber diskutiert haben, was man den neuen Gläubigen aus den Nationen auferlegen sollte, was sie halten müssen. Wir können nicht einfach ein solches Konzil einberufen und sagen, so, wir glauben, wir kommen jetzt alle wieder zusammen. Der Leib Christi ist von jetzt an wieder eins. Er ist eins im Geist, aber er ist nicht eins in seiner Erscheinung in der Welt. Und wir einigen uns darauf, dass wir alle einfach das glauben, was die Bibel lehrt. Das können wir nicht tun. Warum? Weil es sehr viele verschiedene Auffassungen darüber gibt, was die Bibel sagt und was die Bibel nicht sagt. Obwohl viele dieser Dinge eigentlich schwarz auf weiß hier stehen. Du musst erst einmal den Konsens finden, dass wir wirklich alle an den unabänderlichen Maßstab der Bibel glauben. Das ist nämlich auch nicht für alle so ganz klar. Die dennoch von Neuem geboren sind und in den Himmel gehen, die wir dort einmal wieder sehen werden. Wir müssen eigentlich diese Wiederherstellung zur Einheit ein Stück weit dem Herrn überlassen. Und auf keinen Fall dürfen wir den Fehler machen, dass wir eine Einheit des kleinsten Nenners verfolgen und uns mit dieser Einheit zufrieden geben. Und das ist leider die Einheit, die heute stattfindet. Sowohl auf der Ebene der Ökumene, also zwischen den verschiedenen Kirchen, zwischen den Katholiken, den Reformierten, wo auch die Freikirchen mehr und mehr hineingenommen werden sollen. Aber weißt du, diese Ökumene kann sowieso nicht funktionieren, weil sie nämlich auch gegenüber anderen Religionen offen ist. Was willst du mit einer Einheit zu tun haben, die letztlich nicht einmal mehr davon überzeugt ist, dass die anderen Religionen nicht recht haben können? Möchtest du Teil einer Ökumene sein, wo gesagt wird, ja, die Mohammedaner haben halt einen anderen Weg zu Gott? Möchtest du Teil einer solchen Einheit sein, wo der kleinste Nenner darin besteht, dass wir sagen, wir glauben alle an Gott? Oh, mein, mein, mein. Jakobus hat gesagt, die Dämonen glauben an Gott und sie zittern dabei. Ja. Am Schluss hast du Einheit mit Dämonen. Aber auf diese Ebene können wir wahrlich verzichten. Aber auch eine andere Form von Einheit, wie sie vor allem im evangelikalen Rahmen oft gesucht wird, ist letztlich eine Einheit des kleinsten Nenners. Wir sind alle von Neuem geboren. Für uns ist die Bibel das unabänderliche Wort Gottes, unser Maßstab. Wir glauben an Jesus, wir glauben an einen Himmel, wir glauben an eine Hölle. All das verbindet uns zwar, aber wenn wir nach einer Einheit streben, die auf dem kleinsten Nenner stattfindet, dann verleugnen wir das, was wir als wahr erkannt haben. Und wir verleugnen dann auch, dass die anderen eigentlich dahin wachsen müssten und nicht wir herabkommen müssen auf diese tiefere Ebene. Einheit auf Kosten von Wahrheit ist keine Einheit. Lass uns mal anschauen, was die Bibel, das Wort Gottes, zum Thema Einheit zu sagen hat. Es ist interessant, so laut der Ruf nach Einheit im Leib Christi sein mag, So selten ist das Vorkommen dieses Wortes im Neuen Testament. Also eigentlich genau gegensätzlich. Das Wort für Einheit, das griechische Wort henotes, kommt genau zweimal vor im Neuen Testament. Und zwar beide Male im Epheserbrief. Lass uns mal die erste Stelle aufschlagen, Epheser 4, Vers 3. Versteht ihr, ich möchte ein bisschen mit euch definieren, was ist Einheit, wie können wir nach Einheit trachten und streben, wie können wir Einheit umsetzen oder gibt es nicht noch eine andere Größe, die wir brauchen, nämlich Respekt. Respekt und Achtung vor denen, die anders glauben als wir, aber nicht eine Einheit um jeden Preis mit ihnen und mit dem, was sie glauben wollen. Epheser 4, Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Nun, diese Einheit des Geistes, von der Paulus hier redet in Epheser 4, Vers 3, das ist nicht eine Einheit des Geistes, die in diesem Sinne den Leib Christi umspannt, dass alle mit verschiedenen Meinungen, mit verschiedenen Anschauungen, mit verschiedenen Auffassungen eine Einheit des Geistes pflegen sollen. Denn diese Vielfältigkeit, die gab es damals gar nicht. Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die in ihren Lehrauffassungen, in ihrem Verständnis von Christentum eins war. Da wäre keiner gekommen und hätte gesagt, ich glaube aber nicht an eine ewige Hölle. Wenn so jemand gekommen wäre innerhalb der Gemeinde von Ephesus, dann hätte Paulus ihn überhaupt nicht zu Wort kommen lassen, sondern er hätte ihn sofort als einen Irrlehrer hingestellt und ihn womöglich aus der Gemeinde geworfen. Längerfristig. Es geht hier also nicht um eine solche Einheit. In der Gemeinde von Ephesus wäre niemand gekommen, der gesagt hätte, ja, ich glaube aber nicht an die Wassertaufe. Ich brauche keine Wassertaufe. Ich bin von neuem geboren, aus dem Geist geboren, ich bin mit dem Geist getauft, ich rede in neue Zunge, darum brauche ich keine Wassertaufe mehr. Paulus sagt nicht, dass die Leute hier mit solchen Meinungen eins sein sollten und auch hier die Einheit des Geistes suchen sollten. Sondern er redet von der Einheit, die dadurch entsteht, dass man im selben Geist lebt. Einheit des Geistes bedeutet eine Einheit, die dann entsteht, wenn wir im selben Geist leben. Das heißt also, wenn wir dieselbe Wellenlänge haben. Wir haben eine Einheit des Geistes, wenn wir uns im selben Geist bewegen. Es ist enorm, welche Einheit des Geistes du erleben kannst in einem Gottesdienst, wo der Heilige Geist groß gemacht wird, wo sein Werk erklärt wird, wo sein Werk gepriesen wird, wo in seinem Fluss geflossen wird. Hier kannst du echte Einheit erleben. Die erste Ebene von Einheit, die wir also haben können und haben sollen, ist Einheit des Geistes. Einheit, die dadurch entsteht, dass wir etwas im selben Geist tun. Das bedingt, dass wir einer Meinung sind über bestimmte Dinge. Nun, ich weiß schon, es ist eine sehr absolute Meinung, die ich hier verkündige. Bin mir dessen bewusst, aber meiner Meinung nach ist es die biblische Meinung. Du darfst nicht einfach eine Stelle wie diese herausreißen aus dem Kontext und sie etwas anderes sagen lassen, als sie ursprünglich gemeint hat. Es gab zwar Spaltungen auch damals schon in der Gemeinde, aber solange Paulus Apostel war, über diese Gemeinden war klar, was geglaubt wurde und was nicht. Die nächste Stelle, wo dieses Wort für Einheit, das Wort henotes, vorkommt, ist im selben Kapitel in Vers 13. Epheser 4, Vers 13. Hier heißt es, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, oder eigentlich, wie es im Griechischen heißt, und der genauen Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi. Einheit des Glaubens, Erkenntnis des Sohnes Gottes, volle Mannesreife, Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi. Einheit des Glaubens bezieht sich gewissermaßen auf Leute, die danach streben, zur vollen Reife zu gelangen. Zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Strebst du danach, das Vollmaß der Fülle Christi zu erlangen hier in diesem Leben? Strebst du danach? Dann sind wir uns eins. Dann ist unser Glaube auf dasselbe ausgerichtet und wir können Einheit des Glaubens haben. Wenn du aber aus irgendwelchen Gründen sagst, ja, nein, ich gebe mich mit den Traditionen der Väter zufrieden, Was für sie gut und recht war, soll für mich nur ebenfalls gut und recht sein. Wenn du irgendwo anhältst und sagst, ich habe die neue Geburt, ich gehe in den Himmel, ich lebe ein einigermaßen heiliges Leben, alles andere ist mir egal, dann kannst du mit einer solchen Person nicht wirklich Einheit des Glaubens haben. Denn Einheit des Glaubens strebt danach, die Fülle dessen zu bekommen, was möglich ist. Und natürlich ist ja auch ein Hinweis auf die Bedeutung und die Wichtigkeit des Glaubens selbst vorhanden. Einheit des Glaubens ist nur dann möglich, wenn Leute Glauben haben. Du kannst nicht mit jemandem Einheit des Glaubens haben, der die Hälfte des Neuen Testaments nicht wirklich glaubt, sondern sie in Frage stellt, sie in Zweifel zieht. Sie sagt, ja, da hat sie der erste Gemeinde, aber heute leben wir 2000 Jahre später und Heilig ist verschwunden und biblischer Wohlstand hat sowieso nur im alten Bund gegeben, etc. Mit solchen Leuten kannst du keine Einheit des Glaubens haben. Bin ich zu hart? Bin ich zu direkt? Bin ich zu radikal? Lese ich die Bibel? Wisst ihr, es tut mir wirklich leid, aber ich kann mit vielen Positionen, die heute im Leib Christi vertreten werden, nicht übereinstimmen, weil sie nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und ich werde mich nicht selbst vergewaltigen, nach einer Einheit zu streben, die es so im Wort nicht gibt. Oh mein, mein, mein. Was sagt der Pastor da für Sachen heute Morgen? Alles aus dem Wissen und der Erkenntnis heraus, dass man keine Einheit erzwingen kann. Dass man die Spaltung innerhalb des Hauses nicht rückgängig machen kann, indem man sagt, ja, dann wenden wir uns halt alle von der Wahrheit ein bisschen ab und lassen mal ungrad für grad stehen. Nein, so funktioniert das nicht. Sondern du musst die Fahne hochhalten. Wenn du die Fahne empfangen hast, dann halte sie hoch. Dann sei ein stolzer Fahnenträger der Wahrheiten, die du empfangen hast. Oh, wie miserabel geht es Leuten, die einmal die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben und sie dann aus irgendwelchen Gründen wieder fahren lassen. Ich habe eine Situation erlebt, nachdem ich ungefähr ein halbes Jahr im Geist getauft war und bin dann nach Israel gegangen, um dort meine Diplomarbeit als Fotograf zu erstellen. Und während dieser Zeit, ich war ein junger, unerfahrener Mann und ich suchte eine Freundin. Und wenn du eine Freundin suchst, dann kommt deine Freundin früher oder später. Die Frage ist nur, ob es die richtige ist. Also kam eine Freundin. Und diese Freundin, die war ganz nett, war eine Deutsche. Die war ganz nett. Sie glaubte an Jesus, war von Neuem geboren, aber sie glaubte nicht an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und sie hatte Mühe damit, dass ich als ihr Freund in neuen Zungen betete. Und wenn wir zusammen einen Gottesdienst besuchten, dann verzichtete ich darauf, in neuen Zungen zu beten, weil sie es nicht mochte. Weil ich wollte sie schließlich nicht überfordern. Natürlich habe ich versucht, sie zu bearbeiten diesbezüglich, aber es hat nicht viel gefruchtet. Eigentlich wusste ich sowieso von Anfang an schon, dass das nicht die richtige Frau für mich war, aber weil ich jung, fleischlich und unerfahren war, ließ ich es mir gefallen, eine Affäre zu haben. Da kam aber noch etwas dazu. Diese Frau glaubte nicht nur nicht an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sie glaubte an Allversöhnung. Sie war überzeugt davon, sie kam aus einem deutschen pietistischen Elternhaus, das sich aber dann schließlich der Allversöhnungslehre zugewandt hat. Und diese Leute glauben, dass ganz am Ende, wenn die Bücher zugeklappt werden, wenn alles vorbei ist, dass dann irgendwann das ganze All, sämtliche Menschen, sämtliche Wesen, die jemals gelebt und existiert haben in diesem Universum, dass sie alle versöhnt werden mit Gott. Nur ich möchte dir eins sagen, das ist nicht Bibel. Die Bibel lehrt ganz klar und eindeutig, dass es eine ewige Verlorenheit und eine ewige Verdammnis gibt. Die Bibel redet vom Feuersee. In Offenbarung 22 oder ganz am Ende der Offenbarung ist davon die Rede, dass der Teufel und der falsche Prophet, dass sie in den Feuersee hineingeworfen werden. Das ist der zweite Tod. Was ist der zweite Tod? Der zweite Tod ist nichts anderes als der endgültige Tod. Der erste Tod ist nicht endgültig. Der erste Tod, den wir alle erleben werden, ist nicht endgültig. Warum nicht? Weil wir alle auferstehen werden. Die einen zur Auferstehung des Gerichts, die anderen zur Auferstehung des ewigen Lebens. Aber der zweite Tod ist endgültig. Dort gibt es kein Zurück mehr. Der zweite Tod ist ein ewiger Tod. Das heißt nicht, dass du nicht mehr existierst, aber es gibt keine Möglichkeit mehr, zurückzukehren zu Gott. Sondern das Los, das du dann ziehst, das hast du für immer. Nun, wie bin ich darauf gekommen? Genau, das klappte natürlich nicht mit dieser Beziehung. Du kannst nicht mit Leuten Einheit haben, du kannst nicht am selben Strick ziehen mit jemandem, der in wichtigen Fragen des Glaubens in eine ganz andere Richtung gehen möchte. Da dieses Wort für Einheit nur zweimal vorkommt, im Neuen Testament habe ich mir die Mühe gemacht, andere Formulierungen zu finden, die eventuell dasselbe ausdrücken können. Eine weitere Formulierung, die eigentlich Einheit zum Ausdruck bringt, ist: haltet Frieden. Und da finden wir weitere zwei Bibelstellen, wo diese Formulierung vorkommt: haltet Frieden. 2. Korinther 13, Vers 11. Hier sagt Paulus: im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, oder wie es in der Fußnote heißt, vollkommen machen. Lasst euch vollkommen machen. Bist du hier, um dich vollkommen machen zu lassen? Amen. Trachtest du danach, eines Tages vollkommen zu werden? Amen. Dann bist du einfach auf einem guten Weg. Amen. Lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Seid eines Sinnes und haltet Frieden. Nun, eine Ebene, auf der wir Einheit haben können, ist immer die Ebene, über die wir als Haupt gesetzt sind. Wir können Frieden halten in unserer Gemeinde. Wir können Einheit haben in unserer Gemeinde. Ich kann für Frieden sorgen in meiner Familie. Ich kann für Einheit sorgen in meiner Familie. Hier redet mir niemand rein. Über eine Einheit, über die ich als Haupt gesetzt bin, hier steht es in meiner Autorität und Vollmacht, es dem Teufel zu verbieten, Uneinigkeit herbeizuführen. Sodass das Haus nicht bestehen kann, wie Jesus gesagt hat. Der Grund für viele, viele, viele Gemeindespaltungen war schlicht und einfach der, dass der Pastor nicht geleitet hat. Seine sehr ernüchternde Wahrheit. Manche würden das genau in Frage stellen, würden sagen, der Pastor hätte eben gerade zu viel geleitet. Darum hätte es eine Gemeindespalte gegeben. Nein. Sondern viele Gemeindespaltungen kamen daher, dass der Pastor nicht wirklich ein Pastor war und gesagt hatte, wo es lang geht und wo es nicht lang geht. Als Pastor hast du die unangenehme Aufgabe, manchmal den Leuten Grenzen zu setzen. Du hast die unangenehme Aufgabe, zu sagen, was das Wort sagt und was es nicht sagt. Du hast manchmal die unangenehme Aufgabe, Leute zurückzupfeifen. Du hast manchmal die unangenehme Aufgabe, die Leute nicht gewähren zu lassen in dem, was sie gerne tun möchten. Warum? Weil du den Leuten das Leben mies machen willst? Nein, sondern weil der Herr dich gesetzt hat, um eine Einheit zu bewahren. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Möchten wir, dass der Gott der Liebe und des Friedens mit uns ist? Das ist die Begleiterscheinung dessen, wenn wir Einheit und Frieden bewahren in der Einheit, wo wir dafür sorgen können. Ich kann nichts, versteht ihr, ich kann nichts tun. Ich kann kein Forum einberufen oder ein Konzil, wie gesagt, um Einheit im Leib Christi herbeizuführen. Deswegen beschäftige ich mich gar nicht mit solchen Aufgaben, die mir zu groß sind. Sondern ich beschäftige mich damit, Einheit in meiner Gemeinde zu bewahren. Amen. Das ist meine Aufgabe vom Herrn. Ein Haus zu bauen, in dem Einheit herrscht. Warum das? Damit dieses Haus bestehen kann. Dieses Haus hier, das biblische Glaubenszentrum Schaffhausen, wird bestehen, solange ich darum bemüht bin, Einheit zu halten. Und deswegen ist es eines meiner Hauptanliegen, dass wir in der Gemeinde Einheit haben. Und dass wir, wie Paulus hier sagt, Frieden halten. Amen. Denn es gibt genug Gelegenheiten, wo diese Dinge in Frage gestellt werden. Wenn Paulus hier schreibt, haltet Frieden, dann kannst du sicher sein, dass es Gründe gab, warum sie den Frieden hätten verlieren können. Wenn ich als Pastor dazu gesetzt bin, Einheit aufrecht zu erhalten, du kannst sicher sein, es gibt Gelegenheiten, wo die Einheit in Frage steht. Eine weitere Stelle, wo genau diese Formulierung haltet Frieden auftaucht, ist 1. Thessalonicher 5, Vers 13. 1. Thessalonicher 5, Vers 13. Hier kommt es noch besser. Ich lese ab Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Nein. Ich lache nicht, weil ich es genieße, sondern ich lache, weil es dem humanistischen Sinn des modernen Menschen diametral entgegensteht. Siehst du, hier haben wir eine solche Gelegenheit, wo das Königreich Gottes völlig anders funktioniert als das Königreich der Welt. Das Königreich der Welt, das letztlich das Königreich des Teufels ist, sagt eigentlich genau das Gegenteil davon. Der Teufel würde sagen, frei nach Pink Floyd, we don't need no education. Another brick in the wall. Teachers, leave us kids alone. Ihr Lehrer, lasst uns Kinder in Ruhe, wir brauchen nicht einen weiteren Stein in der Mauer. Wir ermutigen euch aber, ihr Kinder, dass ihr niemanden anerkennt, der Autorität hat, niemanden anerkennt, der ehrlicher Hände Arbeit wertschätzt und niemanden anerkennt, der euch in irgendeiner Weise vorsteht und euch womöglich zurechtweist. Flieht davon, flieht von solchen Autoritätspersonen. Flieht alles, was sie sagen. Werft alles in den Dreck, was sie euch darbieten und präsentieren. Denn ich sage euch, es ist nur ein weiterer Stein in der Mauer. Und am Schluss seid ihr völlig eingeschlossen. Paulus sagt genau das Gegenteil von dieser Haltung. Er vertritt hier eine autoritäre, hierarchische Struktur, die so besteht, wie sie hier ist. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten. Das Wort für arbeiten hier bringt Schwerstarbeit zum Ausdruck. Und euch vorstehen im Herrn. Das sind alle die Personen, die geistliche Leiterschaft innehaben in der Gemeinde. Alle diejenigen, die in irgendeiner Weise in der Gemeinde vorstehen. Das siehst du manchmal daran, dass sie hier vorne stehen. Das sind diejenigen, die vorstehen. Vers 13. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Ein weiterer Streitpunkt in vielen Gemeinden, ein weiterer Grund, warum es in manchen Gemeinden Spaltung gegeben hat, war der, dass sich die Leute nicht mehr einig waren in Bezug auf die Leiterschaft. Die einen fanden, nein, die können wir nicht mehr brauchen, der zieht in eine Richtung, wo wir nicht wollen. Dann gibt es einen Aufstand der Basisdemokratie in der Gemeinde, einen Aufstand der Ältestenschaft, die gar nicht wirklich biblisch aufgebaut wurde, sondern aus einem falschen Verständnis einer Schriftstelle im Titusbrief stammt. Und dann wird auf einmal alles in Frage gestellt, was Gott eigentlich gesetzt hat. Und dann geht die Einheit flöten. Nun, ich möchte hier heute zum Ende kommen, gerade noch Predigt für das nächste Mal dann auch noch. Ich bin nicht sehr weit gekommen, aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, das wir verstehen müssen. Denn wir wollen effektiv sein. Wir wollen das erreichen können, was Jesus verheißen hat für ein Haus, in dem Einheit herrscht. Ganz kurz noch, ich werde darauf nächstes Mal dann nochmal eingehen, aber damit ihr das schon mal gehört habt. In Matthäus 12, 28 sagt Jesus, was passiert, wenn wir Einheit haben. Matthäus 12, 28, das ist der Anschluss an das, was wir am Anfang gelesen haben. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, also nicht durch den Beelzebub, sondern durch den Geist Gottes, wenn ich mit mir selbst eins bin und nicht den Teufel zur Hilfe holen muss, um seine eigenen Untergebenen auszutreiben, so ist also das Königreich Gottes zu euch gekommen. Wir werden die Fülle des Königreiches Gottes nur dann erleben können, wenn wir in den Einheiten, über die wir gesetzt sind, nach Einheit und Frieden trachten. Und das geht nur durch eine starke Leiterschaft. ist anders nicht möglich. Wir werden nächstes Mal noch genauer darauf eingehen dann, warum es nicht möglich ist, warum eine starke Leiterschaft notwendig ist, warum es notwendig ist, damit wir dieses Prinzip einhalten können und keine Uneinheit im Haus geschieht. Halleluja, seid ihr noch glücklich? Amen. Wisst ihr, steht doch mal auf mit mir zusammen. Genauso wie es auch in der Staatsbürgerkunde in einem politischen System Dinge gibt, die dir im ersten Moment nicht besonders angenehm erscheinen, Konsequenzen gibt, die dir blühen, wenn du nicht mit dem System übereinstimmst. Ich meine, ich habe ja einige Jahre in Deutschland gelebt und ihr wisst, in Deutschland gibt es die sogenannten Punkte in Flensburg. Die Verkehrsstrafpunkte in Flensburg oben. Ja? Die erste Zeit, wo ich Auto fuhr, war in Berlin. Ich hatte vorher nie ein Auto, ich konnte zwar schon fahren, aber ich hatte nie vorher ein eigenes Auto besessen. Und wenn du zum ersten Mal ein eigenes Auto hast, hey, dann nutzt du das aus, wie es nur irgendwie geht. Und so kam es also, dass ich über einen Zeitraum von 2-3 Jahren, dass mein Punktekonto in Flensburg so angestiegen war, dass es nur noch einen Verstoß brauchte, sodass ich einen Monat Führerscheinentzug bekam. Und schließlich kam der Tag, ich war unterwegs für meine Firma, war also im Namen meines Chefs sozusagen unterwegs, aber da gibt es kein Erbarmen, und fuhr in einem Außenquartier von Berlin, wo sowieso alle zu schnell fuhren, fuhr ich irgendwie 65 oder knapp 70. Und ich wusste schon jetzt, sie holten mich raus und ich wusste schon, was mir blüht. Und tatsächlich kam dann nach einiger Zeit der Bescheid, dass ich aufgrund meines Punktestandes in Flensburg einen Monat Führerscheinentzug haben würde. Dass ich zu einem bestimmten Datum meinen Führerschein dort und dort abgeben müsste, den ich dann einen Monat später wiederholen konnte. Nun, das war keine sehr angenehme Konsequenz. Aber ich hätte es besser wissen können. Ich wusste, dass es so läuft in Deutschland. Ich wusste, dass zwar in Berlin alle zu schnell fahren, aber dass die Polizei trotzdem nicht einverstanden ist damit. Amen. Weißt du, nur weil es alle machen, ist es noch lange nicht sanktioniert. Und das ist auch im Königreich Gottes so. Nur weil alle bestimmte Dinge tun oder nicht tun, heißt das noch lange nicht, dass der Chef da oben einverstanden ist damit. Und wenn der Chef nicht einverstanden ist damit, dann bedeutet das auch, dass es irgendwann Konsequenzen hat. Denn wenn es keine Konsequenzen hat, dann wäre der Chef nicht der Chef. Und das System würde nicht funktionieren, sondern zusammenbrechen. Wenn ich in einem bestimmten System Strafe androhe und du kommst dazu, dass dir die Strafe gebührt und sie wird nicht ausgeführt, dann ist das System absolut unglaubwürdig. Wenn du als Eltern deinen Kindern Verbote machst, aber sie dürfen diese Verbote trotzdem übertreten und es passiert nichts, wenn sie es tun, dann bist du als Eltern unglaubwürdig geworden. Du bist in deinem eigenen Haus in Uneinheit geraten, das Haus wird nicht bestehen. Das heißt, es wird Probleme und Probleme und Probleme und Probleme geben. Das heißt nicht, dass sofort alles auseinanderbricht, versteht mich richtig. Aber du wirst auf jeden Fall nicht den Segen des Königreiches Gottes genießen in deinem Haus. Lass uns zusammen ein gutes Bekenntnis sprechen. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für dieses neue System, in dem wir leben. Für dieses neue System, in dem wir leben. Danke für das Königreich Gottes. Danke für das Königreich Gottes. Es ist ein Reich des Sohnes deiner Liebe. Es ist ein Reich des Sohnes deiner Liebe. Jesus regiert. Jesus regiert durch Liebe. Durch Liebe. Vater, wir eignen uns mehr und mehr. Vater, wir eignen uns mehr und mehr die Prinzipien und Grundsätze. Die Prinzipien und Grundsätze dieses neuen Reiches an. Dieses neuen Reiches an. Denn wir wollen Erfolg haben. Denn wir wollen Erfolg haben im Königreich Gottes. Im Königreich Gottes. Wir wollen aufsteigen und nicht niedersinken. Wir wollen aufsteigen und nicht niedersinken. Wir wollen in einer Position sein, wir wollen in einer Position sein, wo Gott der König uns befördern kann. Wo Gott der König uns befördern kann. Wo er nicht sagen kann, setz dich hinten hin. Wo er nicht sagen muss, setz dich hinten hin. Danke Vater für einen willigen Geist, für einen willigen Geist und für Entscheidungskraft. Und für Entscheidungskraft. Wir nehmen das Gute. Wir nehmen das Gute und verwerfen das Schlechte. Verwerfen das Schlechte. Amen. Amen. Halleluja.